Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bärbel und dies ist mein Podcast. Mit der heutigen Folge erfülle ich den Wunsch eines Kollegen. Ich erzähle dir von meiner Erfahrung mit dem Fasten, dem Wasserfasten. Ich erzähle dir auch etwas über die Hintergründe vom Fasten im Allgemeinen. Ich habe seit etlichen Jahren bewusst Intervallfasten betrieben. Vor allem, weil es für mich eine einfache Art war, leichter zu kontrollieren, wie viel ich esse und damit mein Gewicht zu halten. Ich habe mich nicht sklavisch an die Zeiten oder Ernährungsregeln gehalten, aber 16 Stunden nichts zu essen ließen sich gut in meinem Alltag einbauen. Ich hatte auch die Erfahrung gemacht, dass ich leicht grantig werde, wenn ich nach 16 Stunden nichts zu essen bekommen habe. In einem Beitrag des öffentlichen Rundfunks hörte ich dann einen Beitrag über das Wasserfasten. Ich fand ihn so spannend, dass ich mich damit sofort mehr auseinandergesetzt habe. Und ich beschloss, es selbst auszuprobieren. Hast du selbst schon einmal gefastet? Der bewusste, absichtliche Verzicht ist Teil vieler Religionen und Gesundheitsratgeber. Die Fähigkeit, tagelang ohne Nahrung zu überleben, ist ein Grundpfeiler der menschlichen Evolution. Und erst mit dem Aufkommen von Landwirtschaft hat sich das Fasten über die Weltreligion als Übung im Verzicht zur geistigen und körperlichen Reinigung etabliert. Fasten kommt auch eine bedeutende gesundheitliche Rolle zu und wurde schon in der Antike erfolgreich zur Behandlung von Epilepsie, Rheuma und ähnlichen Krankheiten verwendet und erfreut sich noch heute großer Beliebtheit. Fasten prägt daher seit Jahrtausenden die menschliche Gemeinschaft. Der Verzicht auf jegliche Nahrung ist dabei sicherlich der extremste Verzicht. Ich kenne in der Fastenzeit vor Ostern eher den Verzicht auf Süßigkeiten oder Fleisch oder andere Genussmittel. Dabei hat das Fasten biologisch fast überall den gleichen Effekt. Aber die kulturellen Bedeutungen variieren stark je nach Religion und Tradition. In meiner Recherche habe ich zentrale kulturelle Aspekte des Fastens herausgefunden. An dem Wissen, das ich gewonnen habe, lasse ich dich gerne teilhaben. Fasten dient der Gemeinschaft und der Solidarität. In fast allen Kulturen ist Fasten ein kollektives Ereignis. Es stärkt das Wir-Gefühl, da eine gesamte Gruppe zur gleichen Zeit die gleichen Entbehrungen auf sich nimmt. Es steigert die Empathie. Ein kulturelles Kernziel ist es, am eigenen Leib zu erfahren, wie sich Hunger anfühlt, um das Mitgefühl mit den Armen und Bedürftigen zu stärken. Und das Fastenbrechen? Das gemeinsame Mahl nach der Fastenzeit ist oft ein Fest der Gastfreundschaft, bei dem die sozialen Unterschiede in den Hintergrund rücken. Ein zweiter Aspekt sind die Reinigung und Disziplin. Kulturell wird Fasten oft als eine Art Frühjahrsputz für den Körper und Geist gesehen. In vielen östlichen Kulturen wie im Buddhismus oder Jainismus gilt Fasten als Werkzeug, um die Beherrschung über den eigenen Triebe und die eigenen Begierden zu erlangen. Es herrscht die Überzeugung, dass ein leerer Magen den Geist schärft und Platz für die Reflexion, Meditation und Gebet schafft. Der dritte Aspekt sind Rhythmus und Strukturierung der Zeit. Fastenperioden dienen oft dazu, das Jahr kulturell zu strukturieren. Viele Fastentraditionen liegen am Übergang der Jahreszeiten, zum Beispiel vor der Ernte oder am Ende des Winters. Dies markiert den Abschied vom Alten und die Vorbereitung auf das Neue. Das Fasten dient oft auch als Vorspiel für das eigentliche Fest. Die Vorfreude und die bewusste Entbehrung steigern den kulturellen Wert der darauffolgenden Feierlichkeit. Der vierte Aspekt ist die Identität und Zugehörigkeit. Fasten ist ein starkes Identitätsmerkmal. Wer fastet, zeigt seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Glaubensgemeinschaft. Bestimmte Speisen, die nur während oder direkt nach der Fastenzeit zubereitet werden, bilden ein kulinarisches Erbe, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und es wird auch als Widerstand und Protest eingesetzt. In der modernen Geschichte wurde Fasten, der Hungerstreik, auch zu politischem Werkzeug genutzt, um moralische Stärke und gewaltlosen Widerstand zu demonstrieren. Eines der bekanntesten Beispiele ist Mahatma Gandhi. Nach so viel kulturellen Informationen interessierte mich nun die wissenschaftliche Seite. Denn wenn etwas global existiert, dann wird es doch wissenschaftlich untersucht, oder? Erstaunlicherweise nicht so gut, wie ich es erwartet hätte. Und tatsächlich ist die wissenschaftliche Erforschung auch nicht allumfassend. Die Effekte des Fastens sind nicht zur Gänze erforscht und belegt. Die Sachlage ist heterogen und für einen Laien schwer zu erfassen und nachzuvollziehen. Für fast alles gibt es ein Gegenbeispiel oder eine entgegengesetzte Empfehlung. Klar ist, die Effekte des Fastens sind oft individuell und abhängig von der Dauer, der Art des Fastens, der Ernährung im Essensfenster und dem Ausgangszustand. Es gibt ganz verschiedene Formen des Fastens. Das intermittierende Fasten, das alternierende Fasten, das Wasserfasten oder das modifizierte Fasten. Und alle haben unterschiedliche Wirkmechanismen und Warnhinweise. Denn Fasten eignet sich nicht für jedermann. Schwangere oder Personen mit Diabetes Typ 1, Essstörungen, bestimmte Medikamente erfordern eine ganz andere Betrachtung. Daher wird immer eine ärztliche Beratung empfohlen. Einige Erkenntnisse scheinen eindeutig zu sein. Der Stoffwechsel wechselt. Beim Fasten sinkt der Insulinspiegel, was die Fettverbrennung fördert. Der Körper wechselt von Glucose zur Fettverwertung, die Ketose. Bei längeren Fastenphasen steigt die Bildung von Ketonkörpern, die als alternative Energiequelle für Gehirn und Muskeln dienen. Zellreparatur. Durch das Fasten wird die Autophagie aktiviert. Das ist ein Recyclingprozess der Zellen, der beschädigte Bestandteile abbaut und potenziell zur Gesundheit beitragen kann. Einfluss auf Entzündungen. Einige Studien deuten darauf hin, dass moderates Fasten Entzündungsmarker reduzieren kann. Die langfristigen Effekte variieren allerdings stark in den Untersuchungen. Es scheinen auch hormonelle Anpassungen zu erfolgen. Das Wachstumshormon zum Beispiel steigt zeitweise während des Fastens an, was dem Muskelabbau entgegenwirken kann. Der Cortisol-Level kann ebenfalls beeinflusst werden. Klar ist, dass das Fasten einen Einfluss auf die Blutwerte nimmt. Es beeinflusst den Blutzucker, das Insulin, die Triglyceride und die Lipidprofile. Es gibt wiederum individuelle Reaktionen und daher keine einheitliche Datenlage. Auch die Gehirnfunktionen werden beeinflusst. Ketogene Energiequellen und veränderte Hormone können die neuronalen Signale beeinflussen. Mögliche Vorteile für kognitive Reserven bestehen, sind aber noch nicht Gegenstand der Forschung. Eines ist daher klar: Fasten ist allein kein Schlüssel, um schlank zu werden oder gesund zu bleiben oder den Alterungsprozess aufzuhalten. In meiner Recherche wurde mir sehr deutlich, eine Mischung aus ausgewogener Ernährung, aktivem Lebensstil, genügend Schlaf, Verzicht auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum sowie wenig Stress lässt sich nach aktuellem Wissensstand nicht umgehen, wenn man die eigene Gesundheit fördern möchte. Dennoch faszinierte mich der Gedanke des Wasserfastens. Würde ich das überhaupt durchstehen? Könnte ich so viel Selbstdisziplin aufbringen? Und ich entschied mich dazu, das Ganze mit meinem Mann zu besprechen, denn mir war klar, dass ich das nur mit Unterstützung, wenn überhaupt, wagen konnte. Zu meiner Überraschung bot mein Mann an, das Experiment mit mir zu wagen. Unser Ziel war ein dreitägiges Wasserfasten. Und weil es sich unsere Pläne für Karneval geändert hatten, beschlossen wir, das Fasten an diesen 3 Tagen durchzuführen. Denn uns war auch klar, dass wir auf keinen Fall arbeiten oder größere Leistungen erbringen wollten. Das kurzzeitige Wasserfasten, also maximal 3 Tage, eignet sich ideal für Einsteiger. Und es ist dafür gedacht, den Verdauungstrakt zu entlasten und zum Beispiel nach den Feiertagen einen Reset einzulegen. Diese Form des Fastens kann man wohl mehrmal im Jahr durchführen, auch ohne ärztliche Betreuung, sofern man gesund ist. Die Tage vor dem Fasten sollte man seinen Körper bereits schon darauf vorbereiten. Weniger oder kein Süßes mehr, mehr Gemüse, weniger Fleisch, weniger Fettiges. Für diese Entlastungstage gibt es zahlreiche leckere Rezepte im Internet zu finden. Ich habe sie dir in meinem Blog verlinkt. Während des Fastens nimmt man nur Wasser zu sich oder als Alternative ungesüßten Kräutertee. Davon allerdings eine ganze Menge, 2,5 bis 3 Liter am Tag. Am Ende der Fastenphase beginnt man ganz langsam, sich wieder an feste Nahrung zu gewöhnen, zum Beispiel mit einem Apfel, mit gedünstetem Gemüse oder einer Gemüsebrühe. Was mich in dem Radiobeitrag so fasziniert hatte am Wasserfasten, war die Beschreibung des Mediziners darüber, dass Wasserfasten die einzige Möglichkeit ist, die Leber dazu zu bekommen, das angesetzte Fett an ihr selbst zu zersetzen, wenn man die Ketose erreicht. Wer geübt ist im Fasten, der kann sicherlich das Wasserfasten länger als 3 Tage durchhalten und damit den Effekt steigern. Aber ich wollte mir das Ziel nicht zu hoch setzen und ich wollte auch nicht riskieren, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen für ein Experiment. Und so legten wir los. Die ersten Tage vor dem eigentlichen Fasten aß ich bewusster Gemüse und Obst. Und unsere letzte Mahlzeit war ein Feldsalat mit gratiniertem Ziegenkäse und Nüssen und dann nichts mehr. Der erste Tag verlief problemlos. Wir unternahmen einen Kurztrip und lenkten uns vom Essen ab. Ein leichtes Hungergefühl und Kopfschmerzen, das war alles, was ich nach den ersten 16 Stunden ohne Nahrung abbekam. Gut gelaunt und tatkräftig, mit etwas Abstrichen in der Leistungsfähigkeit, spürten wir aber beide am Abend, dass unsere Denkleistung nicht mehr ganz so konzentriert war, wie wir es gewohnt sind. Am 2. Tag freute ich mich morgens auf den warmen Tee zum Frühstück. Der Spaziergang mit den Pferden fühlte sich erschöpfender an als üblich. Definitiv hätte ich nicht arbeiten können, dazu war ich zu unfokussiert. Aber es fiel mir auf, dass ich, obwohl unser Haus mit Essen gefüllt ist, kein Problem hatte, der Versuchung zu widerstehen, etwas davon zu nehmen. Das fand ich hervorragend. Ich merkte deutlich, wie schnell ich müde wurde. Und daher ging ich auch früh schlafen. In der Nacht zum 3. Tag hatte ich wilde Träume über das Essen. Alle endeten damit, dass ich mich ermahnte, dass ich noch nicht essen dürfte. Ich wachte mit deutlichem Krankheitsgefühl auf, Muskelschwäche, leichter Schwindel und die Kopfschmerzen waren deutlicher. Jede Bewegung kostete Überwindung und löste Ermattung aus. Ich fühlte mich so, wie ich mir Hungern vorstellte. In den Beschreibungen zum Fasten tritt ab dem 3. Tag gerne eine Fastenkrise auf. Der Körper beginnt, die Umstellung des Stoffwechsels zu spüren. Und ich konnte deutlich spüren, was die Beschreibungen dieser Fastenkrise besagten. Eine mentale Klarheit hingegen spürte ich nicht. Dafür fühlte ich mich viel zu erschöpft. Und ich freute mich unbändig auf den nächsten Tag, an dem wir wieder essen würden. Der 4. Tag. Ich fühlte mich beim Aufwachen etwas besser, aber immer noch nicht fit. Nach 90 Stunden ohne feste Nahrung freute ich mich nun auf die erste Mahlzeit. Diese bestand aus einem Apfel, etwas Quark und Nüssen und einem halben Glas frisch gepressten Orangensaft. Oh, das war lecker. und danach wurde ich richtig müde. Wahrscheinlich musste mein Körper erstmal wieder Energie zur Nahrungsverwertung aufwenden und zog sie woanders ab. Mein Mann ging es in den Fastentagen deutlich besser. Seine Fastenkrise war bereits schon am zweiten Tag überwunden. Die Erwartungen, welche ich aus den Berichten über das Fasten und das Ende des Fasten gewonnen hatte, blieben mir aber fern. Keine Euphorie, keine mentale Klarheit. Vielleicht stellt die sich ja noch nachträglich ein. Aber für mich habe ich Folgendes gelernt. Auf Nahrung für mehrere Tage zu verzichten, fällt mir mental nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Aber mein Körper nimmt es mir übel. Es ist gut zu wissen, dass ich 2 oder 3 Tage ohne Nahrung auskomme. Auch wenn ich nicht so leistungsfähig bin. Es setzt aber auch in die Perspektive, was Menschen, die tatsächlich unfreiwillig Hunger leiden, noch an Leistung erbringen, obwohl sie sich unglaublich schlecht fühlen müssen. Solltest du auch ein solches Experiment wagen, dann bereite dich am besten gut vor und prüfe für dich, ob das wirklich etwas für dich ist. Und obwohl ich 4 Kilo Körpergewicht verloren habe, weiß ich, dass das keine permanente Gewichtsreduzierung ist. Das Gewicht wird ganz schnell wieder da sein, wenn ich normal esse. Es ist also keine Möglichkeit, Gewicht zu verlieren, zumindest langfristig. Aber vielleicht hat es meinem Körper ganz gut getan. Auf jeden Fall finde ich die Erfahrung bemerkenswert. Und am schönsten fand ich, dass ich sie mit meinem Mann teilen konnte. Vielen Dank, dass du meinem Fastenbericht so willig gefolgt bist. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das können andere besser. Wozu tun, was ein anderer?